Ja, Insa hat ja gerade geschildert, wie es ihr ging, als sie Ende letzten Jahres irgendwann von der Losung erfahren hat. Ich würde gern wissen, wie es euch ging, weil irgendwann Ende des Jahres hört man ja meistens oder kriegt es irgendwie mit, was die Jahreslosung fürs nächste Jahr ist. Bei mir war es genau anders herum als bei Insa und da setze ich mal einen Gegenpunkt. Als ich die Losung gelesen habe, dachte ich, ja, endlich mal etwas, womit ich was anfangen kann, etwas, was womit man arbeiten kann und nicht einfach nur so ein Zuspruch. Das ist etwas, was mich meistens nicht so sehr anspricht, was ich dann auch im Laufe des Jahres schnell wieder vergessen habe. Aber hier steckt ja eine Herausforderung, eine Aufforderung drin. Und das kommt mir mit meiner eher nüchternen Art, mit der Art, wo ich gerne mich in Details reinarbeiten möchte, Argumente gegeneinander ausspielen will, sehr entgegen. Und so dachte ich dann im ersten Moment, als ich diese Losung für mich gelesen hatte, das ist meine Losung. Dieses Jahr, das wird richtig gut für mich im Zusammenhang mit der Losung. Prüfen, das ist ja auch irgendwie etwas, was jeder von uns mal in seinem Alltag macht, oder? Insa hat schon ein paar Beispiele genannt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das reiche Weihnachtsbuffet in der Familie oder als ihr das letzte Mal irgendwo beim Asiaten essen wart mit so einem Riesenbuffet. Da prüft man dann ja auch erstmal. Ein kleiner Rundgang durch das ganze Buffet, um zu sehen, was dann alles dort ist. Dann füllt man den ersten Teller mit den Sachen, die beim Rundgang irgendwie ansprechend waren. Man macht die erste Kostprobe. Dann vielleicht noch die zweite, aber der dritte Gang muss dann sitzen, denn es wird ja langsam voll hier und der Nachtisch soll ja auch noch rein. Also wir prüfen. Und prüfen kennt man natürlich auch noch von anderen Kontexten. Anfang des Jahres oder Ende des Jahres prüfen viele zum Beispiel die Krankenversicherungen. Ein Wechsel könnte ja sinnvoll sein. Oder wir prüfen, wenn wir den Urlaub planen, welche Angebote es gibt, damit wir für unser Geld irgendwie das Beste rausholen können. Oder der Faktencheck ist ja sowieso in aller Munde. Es wird geprüft, was die Meinung der anderen irgendwie hergibt. Wir sehen also, prüfen ist für uns nichts Unbekanntes. Und irgendwie kommen wir im Alltag alle mit der Jahreslosung auf diese Weise in Berührung. Oder? Danke. Das Tückische an den Jahreslosungen ist, dass sie immer nur aus einem Vers bestehen. Manchmal sogar nur aus einem Teilvers. Aber damit man verstehen kann, worum es dem Autor oder dem Redner oder wer auch immer einen Satz sagt, wirklich ging, was er wirklich damit sagen wollte, muss man ja immer schauen, was hat er davor und danach gesagt. Dann erst kann man richtig verstehen, was die Person gemeint hat. Der Satz, ich bin ein Berliner, wenn man den nicht aus dem richtigen Kontext liest, ergibt er überhaupt keinen Sinn. Man kann damit nichts verstehen, nichts verbinden. Oder wenn man zum Beispiel nicht weiß, dass Erich Kästner auch etwas über Stecknadeln geschrieben hat, klingt der Satz, Köpfe abschlagen ist nicht sehr klug, erstmal ziemlich befremdend, oder? Also, solange wir die Jahreslosung nicht in ihrem Zusammenhang gelesen haben, können wir nicht wirklich wissen, worum es an dieser Stelle geht. Und wir werden gleich sehen, dass das bei der diesjährigen Jahreslosung wirklich ausschlaggebend ist. Also gehen wir mal zwei Verse zurück und schauen, was in 1. Thessalonicher 5, Vers 19 steht. Dort heißt es, unterdrückt das Wirken des Heiligen Geistes nicht. Okay, Heiliger Geist kann man irgendwie mit Prüfen in Zusammenhang bringen, oder? Es ist ja wichtig, dass der Heilige Geist uns auch leitet, wenn wir Fragen oder Entscheidungen unseres Alltags versuchen zu prüfen und dann das Gute herauszufinden. Also kann jeder eigentlich immer noch den Vers der Jahreslosung so verstehen, wie er es bisher getan hat, oder? Gehen wir also ein Vers weiter, direkt vor die Jahreslosung. Verachtet das prophetische Reden nicht. Das kam jetzt doch etwas unerwartet, oder?
Aber das ist der Vers, der unmittelbar vor der Jahreslosung steht. Die schließt sich da direkt an. Prüft alles und behaltet das Gute. Und plötzlich steht die Jahreslosung irgendwie in einem anderen Licht da. Es hat etwas mit dem Heiligen Geist zu tun. Aber nicht nur allgemein mit der Wirkung des Heiligen Geistes, sondern irgendwie auch ganz konkret mit dem prophetischen Reden. Und während wir bisher vielleicht bei der Jahreslosung noch an das Prüfen irgendwelcher Beziehungen gedacht haben oder an unsere Winterreifen und ihr Profil oder einen Versicherungswechsel oder was auch immer, steht das jetzt, wie gesagt, unter einem ganz anderen Vorzeichen. Aber damit sind wir auch noch nicht am Ende der Passage angekommen, sondern es geht noch weiter. Dann ist der Gedankengang von Paulus erst abgeschlossen. Dort heißt es im nächsten Vers, aber meidet das Böse in jeglicher Form. 4 kurze Sätze, alle aneinandergereiht, die aber irgendwie zusammen betrachtet werden müssen, weil sie auch für Paulus zusammengehört haben. Und wenn wir diese 4 Verse zusammen anschauen, sehen wir erst den Kontext unserer Jahreslosung und können jetzt versuchen zu überlegen, was bedeutet sie denn? Was wollte Paulus eigentlich damals der Gemeinde in Thessalonich damit sagen? Und ich glaube, wir müssen uns wohl oder übel mit dem prophetischen Reden auseinandersetzen. Ist natürlich mit einem Augenzwinkern gemeint, aber wir sehen auf jeden Fall, wenn wir diese 4 Verse lesen, dass das irgendwie zum Kern der Argumentation von Paulus dazugehört. Das prophetische Reden steht hier im Zentrum. Und während man persönlich oder als Gemeinde dieses Thema sehr gut umschiffen kann, weil es einfach nur selten im Neuen Testament vorkommt, müssen wir uns dieses Jahr zumindest mit der Jahreslosung etwas mehr damit auseinandersetzen. Und das hat auch sehr viele Vorteile. Wenn wir jetzt mal genauer draufschauen, dann finden wir das Allermeiste, was im Neuen Testament dazu gesagt wurde, von demselben Autor, aber in einem anderen Brief. Paulus hat im 1. Korintherbrief in Kapitel 12, 13 und 14 sehr viel zu diesem Thema gesagt, wie der Heilige Geist in der Gemeinde wirkt. Und da kommt ja auch des Öfteren auf die prophetische Rede zu sprechen. Und ich möchte einen Satz hervorheben, der für uns im Zusammenhang mit der Jahreslosung aus 1. Korinther 14, Vers 1 wichtig ist. Dort schreibt, wie gesagt, derselbe Autor der Jahreslosung, das soll also euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeit, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Das sagt Apostel Paulus. Und bevor er Vers 1 aus diesem Kapitel geschrieben hat, hat er im Kapitel 13 sich viel Zeit genommen, um auf 3 Grundwerte, so möchte ich es mal nennen, des christlichen Glaubens zu sprechen zu kommen. Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese 3 Themen bespricht er in Kapitel 13 und er schließt damit ab, dass von diesen 3, die schon alle sehr, sehr wichtig sind, die Liebe nochmal das Allerwichtigste ist. Und das passt dann auch wieder zur Jahreslosung des letzten Jahres. Und danach geht es aber mit dem Satz weiter, auf den ich eigentlich hinaus wollte. Paulus sagt, dass die Christen in Korinth, und das gilt auch genauso für uns heute, dass die Christen sich nach den Gaben, die der Heilige Geist schenken möchte, wir nennen sie auch Geistesgaben, andere Übersetzungen schreiben einfach Fähigkeiten, aber das nehme ich heute alles synonym, dass wir uns nach diesen Gaben, die der Geist schenkt, ausstrecken sollen, dass wir uns darum bemühen sollen. Und er bleibt nicht nur bei dieser allgemeinen Aussage, sondern sagt auch, dass er es ganz konkret auf die prophetische Rede beziehen möchte, dass wir uns in erster Linie darum bemühen sollen. Und wenn wir dann noch andere Bibelstellen dazu nehmen, wo es im Neuen Testament um die prophetische Rede geht, kriegen wir ein etwas besseres Bild von dem, was damit eigentlich gemeint ist. Andere Worte oder Übersetzungen dafür sind zum Beispiel prophetische Weissagung oder auch die Gabe der Prophetie wird es an einer Stelle genannt. Und wenn wir das alles so hören, dann könnte vielleicht irgendwie so der Eindruck entstehen, dass es um sowas wie Wahrsager geht. Also Menschen, die Angaben über die Zukunft machen, Vorhersagen, die dann irgendwie eintreffen. Aber die Propheten in der Bibel, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, hatten eigentlich in erster Linie eine ganz andere Aufgabe und Funktion. Und wir sehen sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, dass es einige Propheten gibt, Menschen, die wirklich ausdrücklich so bezeichnet werden. Und im Alten Testament gibt es ganz schön viele von diesen Propheten. Lasst uns mal ein paar Namen zusammentragen. Welche Leute aus dem Alten Testament kennen wir, die wirklich ausdrücklich als Propheten benannt werden? Ruft's einfach rein. Jesaja. Elia. Micha. Hosea. Jeremia, Nathan, Habakuk, Amos. Also wir sehen, es sind ganz schön viele und wir könnten hier noch weitermachen. Es gibt einige Namen und ich glaube, einer der bekanntesten wurde gar nicht erwähnt. Mose wird auch explizit als einer der größten Propheten im Alten Testament bezeichnet. Und wenn wir jetzt aufs Neue Testament schauen, welche Propheten werden dort namentlich erwähnt? Ja, da wird schon leiser. Wer? Ich meine von Leuten, die im Neuen Testament gelebt haben. Mose und Elia werden auf jeden Fall nochmal erwähnt, auch auf dem Berg der Verklärung. Auch ein Zeichen, dass gerade diese zwei kommen. Johannes der Täufer. Habe ich nicht verstanden. Hanna. Simeon, meinst du den? Es werden auch, ob es euch überrascht oder nicht, Paulus und Barnabas als Propheten bezeichnet. In Apostelgeschichte 13, Vers 1. Außerdem werden auch noch explizit Silas und Judas, nicht Judas Iskariot, sondern ein anderer Judas, als Propheten bezeichnet. Und auch so eine Bibelquizfrage ist Agabus. Agabus wird auch noch als Prophet bezeichnet, der ja Paulus ein Zeichen gibt, was mit ihm passiert, wenn er jetzt zurück nach Jerusalem geht. Also, wir sehen in beiden Testamenten, dass Menschen da sind, die als Propheten bezeichnet werden, wobei man schon merkt, im Neuen Testament ist das nicht mehr ganz so präsent oder nicht ganz so eindeutig. Und die Propheten der Bibel, wenn wir diese Leute jetzt mal betrachten, haben in den seltensten Fällen die Zukunft vorhergesagt, haben meistens eher andere Themen angesprochen. Eigentlich war nämlich ihr Auftrag einfach nur, Bote Gottes zu sein. Das ist die Aufgabe eines Propheten. Sie sollten die Botschaft, die Gott ihnen gegeben hat, für eine Person oder einen Personenkreis einfach nur an diese Person übermitteln. Also sowas wie Briefträger einer himmlischen Botschaft in mündlicher Form. Manchmal wurde es dann aufgeschrieben, deshalb haben wir auch die Prophetenbücher im Alten Testament. Aber ihre Aufgabe war einfach, die Botschaft Gottes, die er ihnen für jemanden gegeben hat, zu überbringen. Und der Inhalt dieser Prophetien war meistens eine Ermutigung oder eine Ermahnung. So könnte man das eigentlich relativ gut zusammenfassen, eine Ermutigung und eine Ermahnung oder Warnung. Und die Propheten haben dabei im Namen Gottes das Verhalten zum Beispiel des Volkes Israel oder das Verhalten eines Einzelnen bewertet. Und das ist auch ein Kennzeichen der prophetischen Rede im Alten Testament. Sie haben das beurteilt, aus Gottes Perspektive beurteilt, was Menschen getan haben. Und bei dieser Beurteilung der Gegenwart haben sie dann öfter mal Vorhersagen über die Zukunft gemacht. Nämlich in der Hinsicht, dass sie gesagt haben, wenn dein Verhalten so bleibt, wird dies oder das eintreffen. Das Prinzip ist immer dasselbe. Wenn jemand also eigentlich schon an Gott glaubt, sein Verhalten auf Gott ausgerichtet hat, dann haben sie ihm gesagt, wenn du so weiterlebst, wenn du Gott weiterhin treu bleibst, wird Gott dich segnen. Andersherum haben sie aber auch gesagt, wenn du Gott weiterhin untreu bleibst und nicht das tust, wovon du eigentlich weißt, dass du tun sollst, dann wird Gott seinen Segen von dir nehmen und dich nicht mehr beschützen. Und das hat dann oft sehr dramatische Konsequenzen gehabt. Und wir sehen, dass in diesem Zusammenhang oft Vorhersagen über die Zukunft gemacht wurden, aber nicht um einfach die Zukunft vorherzusagen, sondern eher um eine Aussage zu machen über das, was die Menschen jetzt gerade in der Gegenwart leben. Aus der Gegenwart haben sie dann bezugnehmend gesagt, was passieren wird, wenn sie weiterhin auf diesem Weg unterwegs sind. Und wenn wir heute von prophetisches Reden in unser FEG reden, dann ist das meistens erstmal ein ziemlich großes oder außerordentliches Thema. Selten gehört, aber irgendwie schon besonders konnotiert. Auf die Zuhörer damals im Alten Testament und im Neuen Testament hat das oft aber ganz schön normal gewirkt. Normal, weil die Propheten damals gleichzeitig oft auch sowas wie Lehrer oder Prediger, würden wir heute sagen, waren. Wir sehen zum Beispiel in Apostelgeschichte 13, Vers 1, wo es heißt, in der Gemeinde von Antiochia, also ist jetzt im Neuen Testament, gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Und hier wird gar nicht unterschieden, sie werden zusammengefasst. Diese Männer werden alle als Propheten und Lehrer bezeichnet. Da ist Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, er hatte wahrscheinlich eine dunkle Hautfarbe, Lucius aus Cyrene, Manaian, der zusammen mit dem Vierfürsten Herodes aufgewachsen war, und zu guter Letzt Saulus. Fünf Männer, die Propheten und Lehrer waren. Und die Aufgabe dieser Propheten war es quasi, in der Gemeinde in Antiochia Gottes Werte und seinen Willen zu lehren, der Gemeinde mitzuteilen, was Gott gut findet und was er nicht gut findet, das Alte Testament auszulegen und ihnen Gottes Botschaft in dieser Art und Weise zu bringen. Und die Christen in Antiochia, die dabei auf einem guten Weg waren, haben diese Propheten und Lehrer ermutigt, unterstützt, aufgebaut und aufgefordert, weiter in dieser Art und Weise zu leben. Die anderen, die vielleicht schon auf dem Weg waren in eine andere Richtung oder sich von Gott und der Gemeinde entfernt haben, die haben sie versucht, wieder zurückzubringen, zurückzuholen, in die Gemeinde zurück. Wir sehen also, dass auf der einen Seite prophetische Rede irgendwie ganz normal sein kann. Hört sich vielleicht einfach nach einer Predigt an, weil es tatsächlich Teil einer Predigt ist. Bei anderen Gelegenheiten konnte so eine Prophetie aber auch ganz schön außergewöhnlich sein, sehr persönlich und konkret auf den Lebensstil einzelner Personen zugeschnitten. Wir sehen zum Beispiel in 1. Korinther 14, die Verse 24 und 25, dass Paulus das beschreibt. Ich habe es jetzt nicht auf der Folie, sondern lese es einfach nur vor. 1. Korinther 14, Verse 24 und 25. Dort schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth: Und dann stellt euch mal vor, ihr alle verkündet prophetische Botschaften. Wenn jetzt jemand dazukommt, der vom Glauben nichts oder nicht viel weiß, macht alles, was ihr sagt, ihm bewusst, dass er ein Sünder ist. Durch alles, was er hört, sieht er sich zur Rechenschaft gezogen und seine verborgensten Gedanken kommen ans Licht. Er wird sich niederwerfen, um Gott anzubeten und wird ausrufen, Gott ist wirklich in eurer Mitte. Er hatte ja in Vers 1, das haben wir uns vorher angeschaut, gesagt, er wünscht sich, dass alle sich danach ausstrecken, prophetisch zu reden. Und hier in Vers 24 sagt er jetzt, was passieren würde, wenn dieser Wunsch Realität wird. Wenn alle in der Gemeinde prophetisch reden und jemand dazukommt, dann kann es sein, dass Gott durch Menschen mit dieser Gabe diese Person darauf hinweist, dass sie einfach in der Ferne von ihm lebt, dass sie sich ganz weit von ihm entfremdet hat und dass diese Person gerne wieder zurückkommen soll. Und das sagt Gott dann nicht, um uns eins auszuwischen oder einen auf den Deckel zu geben, sondern immer, um uns wieder näher zu ihm zurückzuziehen und auf den Ausweg hinzuweisen, der in Jesus zur Verfügung steht. Prophetische Rede kann also ganz unterschiedlich aussehen. Mal ganz konkret und persönlich und dann wieder etwas allgemeiner
für einen größeren Hörerkreis. Es geht aber immer darum, und das dürfen wir nicht vergessen, zum einen einfach eine Botschaft Gottes weiterzugeben. Das ist prophetische Rede, eine Botschaft von Gott weitergeben. Und das Zweite, diese Botschaft hat immer ein und dasselbe Ziel. Die prophetische Rede hat das Ziel, den Hörer näher zu Gott zu bringen. Entweder zu Gott zurück oder ihn einfach näher an Gott heranzubringen. Das ist das Ziel der prophetischen Rede, den Hörer näher an Gott zu bringen. Nach diesem Ausflug zum prophetischen Reden, vielleicht kommt da auch eine himmlische Botschaft. Nach diesem Ausflug zur prophetischen Rede kommen wir jetzt zurück zur Jahreslosung. Warum hat Paulus eigentlich genau das an die Thessalonicher geschrieben? Es muss ja einen Anlass dafür geben, dass er sowas schreibt wie: Verachtet prophetische Rede nicht. Prüft alles und das Gute behaltet. Dämpft den Heiligen Geist nicht. Und wir wissen es natürlich nicht genau, aber wenn wir in den zweiten Brief hineinschauen, Paulus hat zwei Briefe an die Gemeinde in Thessalonich geschrieben, finden wir einen kleinen Hinweis. In 2. Thessalonicher 2, Vers 2 warnt Paulus die Gemeinde und schreibt: Lasst euch nicht so rasch verwirren oder erschrecken durch die Behauptung, der Tag, an dem der Herr kommt, stehe unmittelbar bevor. Glaubt es nicht, auch wenn sich jemand auf eine Eingebung des Heiligen Geistes beruft oder auf irgendeinen Ausspruch oder auf einen Brief von uns. Also wir sehen, es gab in der Gemeinde oder im Umfeld der Gemeinde jemanden, der etwas behauptet hat. An der Stelle jetzt, dass der Tag des Herrn, also die Wiederkunft Jesu, dass sie ganz kurz bevorsteht. Das hat diese Person oder der Personenkreis behauptet. Und um ihre Meinung oder ihre Position dann noch zu bestärken, haben sie dann manchmal einfach, ja, ich sag mal, prophetische Rede missbraucht. Sie haben gesagt: Gott hat mir gesagt, dass dies oder das wahr ist. Oder an anderer Stelle haben sie quasi die Autorität der Apostel angezapft und gesagt: In einem Brief, hier liegt er, hat Paulus geschrieben, dies und das. Also es wurden Meinungen publik gemacht, die mit falschen Argumenten unterstrichen wurden. Und eine dieser Möglichkeiten, das Argument zu unterstreichen, war für manche anscheinend zu sagen: Das hat Gott mir gesagt, es ist eine prophetische Botschaft von ihm. Und dagegen wehrt Paulus sich jetzt. Er schreibt, dass die Christen sich dagegen wappnen sollen. Ob diese Personen das in guter oder schlechter Absicht gemacht haben, wissen wir nicht. Das steht da nicht. Es kann so oder so sein. Aber wir können herauslesen, dass sie, wie gesagt, die prophetische Rede falsch eingesetzt haben oder missbraucht haben. Und darum spricht Paulus hier zur ganzen Gemeinde. Er hätte es ja auch irgendwie Einzelnen oder den Leitern schreiben können. Aber er spricht die ganze Gemeinde an und sagt, dass sie gemeinsam dafür verantwortlich sind, prophetische Rede auf der einen Seite nicht zu verachten, aber sie auf der anderen Seite auch gemeinsam zu prüfen. Als Gemeinde konnten sie also zusammen erkennen, was von Gott kommt und darum gut ist und behalten werden sollte. Und dass Christen damals wie heute nicht immer ganz genau sagen können, was ihre eigenen Gedanken sind oder was vielleicht ein Eindruck des Heiligen Geistes ist, das müssen wir natürlich immer berücksichtigen. Das galt damals für die Thessalonicher und das gilt heute für uns als Gemeinde. Als Menschen hat Gott uns ja einen Verstand gegeben. Und dieser Verstand, der funktioniert in der Regel ziemlich gut, kann gute Ideen, kreative Lösungen und verschiedene Gedanken hervorbringen, die auch wirklich gut und hilfreich sind. Und wenn ein Christ dann zum Beispiel auch noch nicht so geübt darin ist, die Stimme Gottes zu hören und zu wissen, wann redet Gott eigentlich zu mir oder wann ist es nur meine innere Stimme, dann kann da natürlich auch mal was durcheinander kommen oder miteinander vermischt werden. Und so könnte es auch bei den Thessalonichern gewesen sein. Denn die Gemeinde war noch sehr jung. Paulus hatte sie erst ungefähr ein Jahr, bevor er diesen Brief geschrieben hat, selbst gegründet.
Und das Besondere dabei war, dass er nur wenige Tagen oder vielleicht ein paar Wochen in der Gemeinde sein konnte, weil er dann angefeindet wurde. Und er musste fliehen in die nächste Stadt, weil er hier sonst große Probleme bekommen hätte. Die Gemeinde ist also noch sehr jung und er konnte nur kurze Zeit dort sein. Und darum ist es so wichtig, dass er ihnen das hier nochmal in dem Brief schreibt, damit sie Bescheid wissen. Sie sollten sich nicht gegen prophetische Rede wehren, aber sie sollten alles prüfen und dann sehen, was das Gute ist, das sie behalten können. Und damit sind wir jetzt bei dem, wie die Jahreslosung uns als FEG Heidelberg dieses Jahr vielleicht ein Stück weit prägen oder begleiten kann. Auch uns, wie gesagt, gilt die Aufforderung, dass wir über dieses übernatürliche Wirken Gottes nicht die Nase rümpfen, dass wir es nicht verachten, dass wir es nicht wegdrücken. Das gehört dazu. Das ist für uns nüchterne Deutsche manchmal natürlich gar nicht so einfach. Aber wenn wir an einen übernatürlichen Gott glauben, und Gott ist per Definition übernatürlich, dann ist doch klar, dass er sich auch irgendwie auf übernatürliche Weise mitteilt. Und darum dürfen wir uns dem nicht verschließen. Ich habe ein paar kurze Denkanstöße zum Schluss dazu mitgebracht. Das erste ist, glaubst du, dass es in unserer Gemeinde, so wie wie es Lukas in der Apostelgeschichte über die Gemeinde in Antiochia geschrieben hat, dass es in unserer Gemeinde Propheten und Lehrer gibt? In Apostelgeschichte 13, Vers 1 wurden gleich 5 Personen namentlich genannt. Könntest du ein paar Menschen unserer Gemeinde mit Sicherheit benennen, die zu Propheten und Lehrern gehören würden? Stell dir doch mal diese Frage. Ein zweiter Denkanstoß ist, Paulus hat in 1. Korinther 14, das haben wir zusammen gelesen, geschrieben, dass wir uns nach der Gabe der prophetischen Rede ausstrecken sollen, dass wir uns darum bemühen sollen. Und das galt für die Korinther damals, aber genauso auch für uns. Und darum die zweite Frage, hast du schon mal darum gebetet, dass Gott dich mit einer bestimmten Gabe ausstattet oder sie in dir entwickelt? Und wenn du das tun willst, dann bete doch ganz konkret um die prophetische Rede, weil das der Tipp ist, den Paulus in 1. Korinther 14, Vers 1 der Gemeinde mitgibt. Und das Dritte, ich weiß und einige von euch auch sicherlich, dass es in unserer Gemeinde Propheten gibt, Menschen, die diese Gabe der prophetischen Rede haben. Sicherlich gibt es noch mehr davon, als mir bekannt sind. Aber als Gemeindeleitung, ohne es abgesprochen zu haben, aber ich denke, ich kann es im Namen der ganzen GL sagen, laden wir jeden von euch ganz herzlich ein, das Gespräch mit uns zu suchen. Wenn ihr Gedanken habt, die uns als Gemeinde betreffen, dann kommt auf uns zu, sagt uns Bescheid und dann wollen wir gerne mit euch hören, was Gott euch gesagt hat. Und der vierte und letzte Gedankenanstoß ist, obwohl es in der Gemeinde in Antiochia diese ausgewiesenen Propheten und Lehrer gab, war trotzdem die ganze Gemeinde gefragt, wenn es um das Prüfen geht. Wir sehen nämlich, als der Eindruck entstand, dass Paulus und Barnabas auf die Missionsreise gesendet werden sollten, haben sie das als Gemeinde zusammen geprüft. Und erst als diese Prüfung sich bestätigt hat, haben sie gemeinsam für sie gebetet und sie ausgesandt auf die erste Missionsreise. Also es gab die Propheten und es gab natürlich auch die Gemeinde. Und beides musste zusammenspielen bei der prophetischen Rede und bei dem Prüfen, das sich daran anschließt. Und das können wir uns, glaube ich, als Gemeinde zum Vorbild nehmen. Paulus schreibt uns ins Stammbuch, dass wir uns nicht gegen das außergewöhnliche Wirken des Heiligen Geistes wehren sollen. Wir sollen es nicht unterdrücken, aber wir sollen alles prüfen, wie es in der Jahreslosung heißt. Und dort, wo wir das gemeinsam feststellen, sollen und dürfen wir es als Gemeinde einfach festhalten, behalten, ausleben und umsetzen. Das ist das, was wir als Gemeinde aus dieser Jahreslosung mitnehmen können. Und viele von euch waren dabei, als wir 2021 lang und breit darüber nachgedacht haben, was könnte Gottes Plan für unsere Zukunft sein? Und dieser Zukunftsprozess, den wir damals ein Jahr lang gemeinsam gestaltet haben, ist für mich ein richtig gutes Beispiel dafür, wie das, was Paulus hier schreibt, in einer großen Gemeinde passieren kann. Damals war es ja so, ihr erinnert euch vielleicht noch, dass wir einfach zusammenkamen hier in diesem Saal und jeder konnte seine Gedanken, Ideen und Eindrücke mitbringen. Die Gemeindeleitung hat damals mit einem externen Berater dann einen Rahmen dafür geschaffen, wie das alles funktionieren und ablaufen kann. Und dann haben wir uns das ganze Jahr über Zeit genommen, um als Gemeinde gemeinsam zu prüfen, was davon jetzt zu uns passt, was von Gott ist, was wir weiter als Gemeinde verfolgen sollen. Und das hat dann das Bild von der Zukunft ergeben, was ihr hinten auf der Staffelei auf dieser einen Seite sehen könnt. Das war das Ergebnis von diesem Zukunftsprozess, den wir gemeinsam als Gemeinde geprüft haben. Aber das ist natürlich nur ein Beispiel dafür, wie dieses Zusammenspiel aus Wirkung des Heiligen Geistes auf der einen und Prüfen der Gemeinde auf der anderen Seite aussehen kann. Es kann natürlich auch in einem viel kleineren Rahmen sein, in einem persönlicheren Rahmen. Es kann ganz unterschiedlich aussehen. Aber, und das ist mir wichtig, am Ende nochmal zu sagen, der Maßstab für dieses Prüfen ist und bleibt immer die Bibel. Immer das Wort Gottes. Nichts, was Gott heute durch seinen Geist sagen möchte, wird der Bibel widersprechen oder sich nicht von der Botschaft der Bibel decken lassen. Und darum ist es für uns so wichtig, auch in diesem Jahr, unsere Bibel immer dabei zu haben, sie zu kennen, darin ja zu Hause zu werden, damit wir als Gemeinde zusammen prüfen können, ob etwas von Gott kommt. Jetzt steht das Jahr 2025 vor uns und es geht unaufhaltsam vorwärts. Es ist erst der 5. Januar, aber kaum versehen wir uns, ist schon das halbe Jahr rum. Und vielleicht nimmst du ein paar Impulse aus der Jahreslosung mit in die nächsten Wochen und Monate. Vielleicht saßt du aber die ganze Zeit hier und konntest gar nicht richtig zuhören. Vielleicht warst du zu müde. Vielleicht sind aber auch ganz andere Fragen und Themen gerade bei dir so präsent, dass du sagst, das geht einfach gerade an meinem Leben vorbei, was hier passiert. Vielleicht gibt es wichtige Entscheidungen, die du treffen musst, die die Zukunft so stark beeinflussen, dass das gerade alle Kapazitäten von dir in Beschlag nimmt. Vielleicht sind irgendwelche Trennungen, ist Verlust, was auch immer in deinem Leben da, sodass du dem noch nachtrauerst. Vielleicht hast du eine Frage an Gott, die er unbedingt beantworten muss, sonst kann es irgendwie nicht richtig weitergehen. Egal was es ist, wir wollen jetzt in eine Zeit der Anbetung gehen und ich lade dich ein, entweder die Lieder mitzusingen, unseren übernatürlichen Gott zu loben oder wenn da andere Themen da sind, diese einfach im Gebet mit Gott zu bewegen, zu hören, ob er etwas sagen möchte, ob er vielleicht gerade etwas zu dir sagen möchte. Und am ersten Sonntag im Jahr, so haben wir es schon gemacht, wollen wir es auch heute wieder tun, werden hinten im Saal Mitarbeiter unseres Gebetsteams stehen. Wenn du nicht nur allein mit Gott reden möchtest, sondern dich auch von Gott beschenken lassen möchtest, sei es zu einer Frage, zu einem Thema oder einfach auch nur einen Segen abholen möchtest für dieses Jahr, dann lasst uns einfach nach und nach in der Anbetungszeit nach hinten gehen zu einem der Mitarbeiter und uns dort von Gott beschenken lassen. Denn er ist unser guter Vater. Und wenn er wirklich ein guter Vater ist, wird er uns auch nur Gutes geben, so heißt es in den Evangelien immer wieder. Also lasst uns davon Gebrauch machen, unseren Gott jetzt gemeinsam anbeten und uns auch gerne von ihm beschenken lassen durch ein Segensgebet. Amen.